SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Mai 1944. Joël Brandt bricht zu den Verhandlungen um die Freilassung von deportierten Juden auf.
Er war bereit, ihre 1 Million Juden zu verkaufen. Ware für Blut, Blut für Ware.
Ware für Jud, Jud für Ware. Das war das Angebot Adolf Eichmanns im April 1944 an Joël Brandt.
Er sagte, was wollen Sie gerettet haben? Gebärfähige Frauen? Erzeugungsfähige Männer, sagte nicht zeugungsfähige Männer. Ich sagte, dass ich wollte alle gerettet haben.
Während des Eichmann-Prozesses 1961 in Jerusalem sagt Joël Brandt, ein früheres Mitglied der ungarischen zionistischen Hilfsorganisation WADA, über seine Verhandlungen mit Adolf Eichmann aus. Darf man mit solch einem Verbrecher verhandeln? Für Joël Brandt stand das außer Frage. Er verhandelte über das Leben von hunderttausenden Menschen.
Ich stotterte heraus, dass ich keine Waren habe. Die Waren, die es gab, haben die Nazis schon längst beschlagnahmt. Ich könnte ihm aber Geld, viel Geld anbieten. Er sagte dann, dass ihm Geld wäre im Moment nicht interessiert, in Waren. Und auch nicht in ungarischen Waren wäre er interessiert, sondern in fremden Waren.
Die Verhandlungen mit dem Chef des Judenreferats in Budapest standen unter enormem Zeitdruck. Am 19. März 1944 war die deutsche Wehrmacht in Ungarn einmarschiert. Schon gut einen Monat später, am 28. April, verließ der erste Zug mit ungarischen Juden Budapest in Richtung Auschwitz.
Mit der Wehrmacht kamen Einsatzkommandos mit, eines geleitet von Eichmann.
Die Historikerin Sibylle Steinbacher leitet das Fritz-Bauer-Institut für Geschichte und Wirkung des Holocaust an der Universität Frankfurt am Main.
Eine enorme Dynamik ist hier entwickelt worden. Innerhalb von 8 Wochen sind 438.000 Juden nach Auschwitz deportiert worden, die allermeisten von ihnen sofort umgebracht worden.
Bereits vor dem Einmarsch der Deutschen in Ungarn hatte sich dort die Hilfsorganisation gebildet, der Joël Brandt und seine Frau Hansi angehörten.
Dieses Rettungskomitee versuchte seit dem Jahre 1941 Menschen aus den Konzentrationslagern, aus den Ghettos in Polen und in anderen Ländern herauszustehlen, herauszukaufen, herauszubringen. Es gelang uns im Laufe der Jahre, etwa 20.000 Menschen so zu bringen. 20.000 hört sich an wie eine sehr große Zahl, aber im Verhältnis zu dem, was gemordet wurde, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist unmöglich, 20.000 Menschen aus deutsch besetzten Gebieten, Nazi besetzten Gebieten herauszustehlen, ohne dass der deutsche Spionageapparat und auch der ungarische Spionageapparat von diesen Dingen Kenntnis bekommen sollte. Und so kam es, dass wir einen Kontakt hatten mit dem deutschen Spionageapparat.
Aus heutiger Sicht scheint es zunächst verrückt, aktiv auf die Mörder zuzugehen, die für die Deportation von täglich 10.000 Menschen nach Auschwitz verantwortlich sind.
Im Frühjahr, im April 1944, hat man dann Kontakt aufgenommen zur SS, zu Dieter Wislizeni, einem Mitarbeiter von Eichmann, was ja eine bemerkenswerte Sache ist, nicht? Was Mut erfordert, großen Mut erfordert und auch eine gewisse Chuzpe, sich das zu trauen. Hintergrund war, man hatte von Juden aus der Slowakei erfahren, dass es dort gelungen war, durch die Bestechung von Wislizeni zu erreichen von ihm, dass er die Deportation der slowakischen Juden stoppte.
In Budapest unternahm die WADA bei Adolf Eichmann einen ähnlichen Bestechungsversuch. Gegen Koffer voll Geld und Schmuck im Wert von über 7 Millionen Schweizer Franken wollte man so viele ungarische Juden wie möglich freikaufen. Vor allem ging es um die Befreiung der noch in Budapest verbliebenen 200.000 Juden.
Eines Tages kam Joël Brandt zu mir. Ich hatte inzwischen die Zahl von 100.000 oder 200.000 einfach auf 1 Million festgesetzt, weil ich aus psychologischen Gründen möchte ich mal sagen, meine Vorgesetzten hier ansprechen konnte.
Die während des gesamten Prozesses gegen ihn zeigt Adolf Eichmann auf andere und versucht, sich selbst in ein positives Licht zu rücken.
Und das Ergebnis war, es wurde genehmigt. Dann hatte das seinen Grund darin, dass ich Brandt alles nur Denkbare um jene Zeit erleichterte.
Dann kam es zu einem aus heutiger Sicht absurden Deal, zu Verhandlungen, die dann Eichmann geführt hat, Lastwagen gegen Juden.
Von Ende April bis Anfang Mai 1944 feilschen Brandt und Eichmann in Eichmanns Hauptquartier, obwohl keiner von ihnen wirklich etwas in der Hand hat. Mitte Mai werden sie handelseinig über ein Geschäft, von dem sie wissen, dass es so nie zustande kommen wird.
Zum Schluss spezifizierte er sein Angebot. Er sagte, 10.000 Lastkraftwagen für 1 Million Juden. Als ich ihm antwortete, wer wird mir glauben, woher soll ich 10.000 Lastkraftwagen nehmen, wer wird sie mir geben und wird glauben, dass sie dann die Million Juden liefern werden, sagte Eichmann das entscheidende Wort. Ich bin bereit, 100.000 Juden als Vorschuss zu geben, wenn sie eine Zusage machen. Ich gebe ihnen ein Flugzeug, sie können hinfahren, wohin sie wollen. Bringen Sie mir die Zusicherung und ich liefere als Vorschuss 100.000 Juden.
Am 17. Mai 1944, heute vor 80 Jahren, verlässt Jules Brandt gemeinsam mit Bandy Gross, einem Doppelagenten, auf dessen Begleitung der NS-Sicherheitsdienst bestanden hatte, mit dem Auto Budapest. Zwei Tage später fliegen sie mit einem deutschen Kurierflugzeug von Sofia nach Istanbul, um dort, wie Brandt Eichmann versichert hatte, mit Vertretern der vermeintlichen jüdischen Weltmacht über die Lieferung der Lastkraftwagen in Kontakt zu treten. Während Brandts Aufenthalt in Istanbul verhandeln andere Vertreter der WADA weiter mit Eichmann über den von ihm versprochenen Vorschuss von 100.000 Juden. Zu den Verhandlungsführern gehörte vor allem Rejö Kastner.
Ich habe als kleines Kind so einen fantastischen Begriff gehabt von diesem Rejö Kastner, halb Moses, halb Siegfried. Ein strahlender Held, der uns aus diesem gefährlichen Ungarn hinausführt.
Ladislaus Löb war sozusagen ein Teil des von Eichmann versprochenen Vorschusses auf die 10.000 Lastkraftwagen. Er und sein Vater sollten mit bei den Juden sein, die im Tausch dafür ins neutrale Ausland durften. Von den riesigen Zahlen, die Eichmann am Anfang der Verhandlungen in den Raum stellte, war jetzt nicht mehr die Rede. Am 22. Mai 1944 bewilligte er die Ausreise von 750 Juden aus Budapest. Zwei Wochen später erklärte er sich bereit, die Zahl zu erhöhen.
Also beide Seiten haben geblufft, beide Seiten haben einander betrogen. Aber die nächste Frage ist, warum hat Eichmann Kastner eigentlich ernst genommen? Das war so ein kleiner Jude. Wieso nimmt man den ernst? Einerseits hat man den ernst genommen, weil er schon mit einer großen Anzahlung gekommen ist. Aber noch wichtiger war die deutsche Propaganda, die behauptet hat, es gäbe diese jüdische Weltmacht und Weltverschwörung. Die Deutschen haben anscheinend selbst daran geglaubt. Und Kastner hat sich vorgestellt als den Stellvertreter der jüdischen Weltmacht. Und ich glaube, Eichmann ist dabei auf seine eigene Propaganda reingefallen.
Am 30. Juni 1944 verlässt ein aus 35 Viehwaggons bestehender Zug, den man später den Kastner-Zug nennen wird, mit 1684 ungarischen Juden Budapest. Der Zug fährt allerdings nicht wie ausgemacht in die Schweiz, sondern nach Bergen-Belsen. Dort gibt es seit Anfang 1943 neben dem normalen Konzentrationslager ein sogenanntes Sonderlager für Austauschjuden. In völlig überfüllten Baracken und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen müssen hier auch Ladislaus Löb und die übrigen Budapester Juden Monat um Monat ausharren. Ihre Zukunft liegt im Dunkeln und wird vollends ungewiss, weil die Mission, mit der Jules Brandt nach Istanbul und von dort weiter nach Syrien flog, inzwischen vollständig gescheitert ist.
Das Treffen fand statt in Aleppo, in Gegenwart englischer Offiziere und des damaligen Leiters der politischen Abteilung der Jewish Agency, Moshe Sharet Shattuck. Dort verhafteten mich die Engländer und brachten mich nach Kairo und ließen mich nicht zurückkommen.
Dieser Plan, dass hier diese ungarischen Zionisten in Absprache mit der Jewish Agency Kontakt zu den Westalliierten herstellen sollten, der löste sich in Wohlgefallen auf.
Seitens der SS, vor allem Himmlers, steckte nämlich von Anfang an hinter dem vermeintlichen Geschäft Juden gegen Lastwagen das Kalkül, über die WADA-Emissäre und die Jewish Agency in Kontakt zu den Westalliierten zu kommen und so die Fühler für einen Separatfrieden mit ihnen auszustrecken. Die Freilassung einer größeren Anzahl von Juden war nie geplant.
Und die Briten haben dann auch diesen Plan im Sommer 1944 öffentlich gemacht und sie haben sehr klar deutlich gemacht, dass sie nicht gewillt seien, also eine Missstimmung aufkommen zu lassen und die Einheit der Alliierten aufbrechen zu lassen.
Trotzdem lässt Himmler den SS-Offizier Kurt Becher den ganzen Sommer über mit Roger Kastner von der WADA weiterverhandeln. Immerhin mit dem Erfolg, dass sich der Zug mit den in Bergen-Belsen festgehaltenen rund 1700 ungarischen Austauschjuden endlich in Bewegung Richtung Schweiz setzt.
Am 7. Dezember 1944 um 1 Uhr waren wir in der Schweiz nach 3 Tagen Fahrt durch Deutschland. Visuell gesprochen, hinter uns am Bodensee noch in Lindau, total verdunkelt und schwarz. Vor uns über den Bodensee die Schweiz hell erleuchtet.
Und was auch gelungen ist, dann im Laufe des Sommers 1944 war, dass ungefähr 15.000 Juden aus Ungarn nicht nach Auschwitz deportiert worden sind, sondern nach Strasshof bei Wien, um dort als Zwangsarbeitskräfte eingesetzt zu werden. Es war der Versuch, eine Gegenstrategie zu entwickeln und das ließ sich eben umsetzen. Und ich denke, das ist im hohen Maße anzuerkennen, dass das eben gelungen ist, sich überhaupt einzulassen auf Verhandlungen mit diesen Leuten und auf diese Weise eben doch einen kleinen Teil der ungarischen Juden doch in Sicherheit zu bringen.
In Israel dankte man den Rettern der WADA anfangs allerdings nicht. Vor allem Kastner nicht.
Als diese, übrigens nicht nur Kastner, sondern die ganze Gruppe, die 700 Menschen aus unserer Gruppe, als sie nach Israel kamen, hat man sie gehasst. Eben weil sie zu diesen schwachen Juden aus dem Städtel gehörten, die nicht kämpften, die sich duckten, die Kompromisse eingingen, die sich einschmeicheln wollten, die Geschäfte machen wollten. Und als Symbol dafür ist Kastner geworden.
1954 kam es sogar zu einem Prozess, in dem der Richter Kastner der Kollaboration mit den Deutschen beschuldigte.
Und er hat noch einen Satz hinzugefügt, der also wirklich ganz erstaunlich ist bei einem Richter, nämlich: Kastner hätte, indem er mit Eichmann diese Abmachung getroffen hat, seine Seele dem Satan verkauft. Und da war Kastner vernichtet, es war draußen Hexenjagden auf seine Familie gegeben, also ganz unmenschlich behandelt.
Man kann das alles verstehen aus dem Kontext des jungen Staates Israel, dieser Zeit, als einfach diese NS-Verfolgung sehr, sehr präsent war, der Schmerz sehr, sehr nah gewesen ist. Aus heutiger Sicht und aus einer historischen Sicht ist das so sicherlich nicht zu rechtfertigen, sondern doch eine hohe Anerkennung, die man hier dieser zionistischen Gruppe um Kastner zollen muss für das, was sie erreicht haben. Man hat Chancen wahrgenommen, die sich geboten haben und hat aus dem heraus gehandelt, was man sehen konnte.
Am 3. März 1957 schossen 3 Attentäter Roger Kastner vor seiner Wohnung in Tel Aviv nieder. Am 15. März erlag er seinen Verletzungen. Nach seinem Tod 1958 sprach ihn ein Gericht von der Anschuldigung der Kollaboration frei.
Im Zeitzeichen erinnerte Peter Meisenberg an den 17. Mai 1944, als Joel Brandt zu den Verhandlungen um die Freilassung von deportierten Juden aufbrach. Zeitzeichen am Dienstag über Jakob Reumann, erster sozialdemokratischer Bürgermeister Wiens.